Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo Leute, ihr hört den Zugfunk-Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 88 angekommen und dies ist wieder eine Sonderfolge. Ich will mit euch heute mal einen anderen Blick auf die Eisenbahn werfen und einen kleinen Perspektivwechsel betreiben. Wartet, dazu passt das Intro nicht ganz. Einen Augenblick.
Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht des Fahrdienstleiters.
Schon viel besser. Ihr habt richtig gehört, heute soll es mal um die Perspektive des Fahrdienstleiters gehen und wir fangen nicht etwa am Anfang an und diskutieren, was eigentlich ein Stellwerk ist, sondern wir haben uns ein Thema aus den Untiefen der Eisenbahnleit- und Sicherungstechnik herausgesucht. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir einen kompetenten Gast dazu geholt, den Tom. Und mit dem geht's gleich los. Tom, stell dich doch mal bitte vor.
Ja, hallo, ich bin der Tom. Ich bin 29 Jahre jung und wohne tatsächlich zurzeit in einer Eisenbahnerstadt, bin dort aber gar nicht aufgewachsen, gebürtig aus dem wunderschönen Oberfranken in Bayern. Und ich komme aus der wunderschönen Porzellanstadt Selb. Ich weiß nicht, ob die dir schon mal was gesagt hat, Markus.
Noch nie.
Wir hatten da auch sehr, sehr viele sehr, sehr viele Eisenbahninfrastrukturen in Sachen Lokalbahn für die Porzellanindustrie. Aber das ist mittlerweile alles weg.
Alles klar. Und du bist ja gelernter Fahrdienstleiter?
Ich bin gelernter Fahrdienstleiter, also Eisenbahner Betriebsdienst Fachrichtung Fahrweg. Gelernt damals in Nürnberg im Jahr 2014. Ausgelernt dann im Jahr 2017 und habe dann auch auf Stellwerkstechniken gearbeitet, überwiegend Spurplanstellwerke. Und das ist aber sehr, sehr interessant und da kann man auch noch sehr, sehr viel Input liefern, weil das ja doch eben so ein kleiner Inselbetrieb ist. Und das war ja auch eine ganze Zeit lang bis 2013 Inselbetrieb. Ich habe, nachdem ich 1,5 Jahre dann eben im Oberfranken als Fahrdienstleiter gearbeitet habe, 3,5 Jahre als Fahrdienstleiter bei der S-Bahn Hamburg GmbH für DB Regio gearbeitet. Ich war Fahrdienstleiter für DB Regio, sehr interessant. Und ich bin jetzt mittlerweile Trainer. Also ich unterrichte tatsächlich. Ich unterrichte werdende Fahrdienstleiter und Weichenwärter für die Eisenbahn.
Alles klar. Jetzt bist du natürlich nicht für die Porzellanindustrie hier, sondern unser Thema ist ein ganz anderes. Wir wollen die Eisenbahn mal aus einem anderen Blickwinkel anschauen und etwas anderes in den Fokus nehmen. Und die Überschrift über diese Folge könnte lauten, wie werden Züge voreinander beschützt?
Jo.
Ich finde das ein total interessantes Thema, wo man vielleicht so spontan immer nicht drüber nachdenkt und sagt, naja, Signale halt. Ja, so ein bisschen detaillierter, so ein bisschen nerdiger wollen wir heute schon reingehen. Und das Stichwort, was man, wenn man in Wikipedia suchen würde, wäre Raumabstand.
Sehr, sehr gutes Schlagwort, genau, der Raumabstand.
Die Eisenbahn fährt im Raumabstand. Was muss man sich dann darunter vorstellen?
Jetzt kann man natürlich ganz pauschal sagen, ein Raum, ein Zug. Aber die Frage ist natürlich, wie groß ist der Raum? Was beinhaltet dieser Raum? Du hast es ja schon gesagt, Markus, diese Signale, die sind ja in einem gewissen Abstand aufgebaut und der kann komplett unterschiedlich sein. Und zu den Signalen kommt dann nochmal ein Gefahrpunkt von 50 bis 200 Metern, nehmen wir mal eben, ne? Und genau dieser bildet dann den Raum eines Zuges. Also wenn dieser Abstand zwischen den beiden Signalen plus die 50 bis 200 Meter obendrauf besetzt sind von einem Zug, ist das ein Raum für einen Zug.
Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu anderen Verkehrsmitteln. Wenn wir das mal zum Beispiel ganz naiv mit der Straße vergleichen. Ich meine, wie verhindern Autos, dass sie ständig, ich meine, eigentlich machen es ständig, Unfälle sind da, glaube ich, an der Tagesordnung. Aber wenn ich jetzt auf der Straße fahre, wie verhindere ich, dass ich ein anderes Auto treffe? dann ist ganz klar, ich mache das auf Sicht. Das ist ein Sichtfahrprinzip. Das heißt, ich versuche immer so zu fahren, dass ich in meiner Sichtweite zum Stehen kommen kann, kalkuliere dabei aber auch immer ein, dass das Fahrzeug vor mir nicht schlagartig stehen bleiben kann. Also es hat einen Mindestbremsweg. Das heißt, wenn wir uns in der ungefähr gleichen Geschwindigkeit bewegen, muss ich nur so viel Abstand haben, wie ich brauche, um reagieren zu können. Und ein bisschen Puffer, falls unser Bremsweg doch ein wenig unterschiedlich ist. Aber ansonsten müssen wir beide ja anhalten können. Und das Ganze machen wir nur auf Sicht. Das machen wir nicht fremdgesteuert.
Genau, da sind wir wieder berechnen des Anhalteweges bei der Fahrschule, ne? Klasse B, Führerschein Klasse B. Und das ist aber der Eisenbahn deutlich anders.
Genau. Also die zwei zentralen Unterschiede zur Eisenbahn wäre erstens, ich bin schienengebunden. Das heißt, die Möglichkeit, die ich beim Auto eventuell noch habe, auch wenn der Bremsweg jetzt nicht ausreicht, womöglich nach rechts und links auszuweichen. Logischerweise geht das bei uns nicht. Und auf der anderen Seite sind die Bremswege in ganz anderen Größenordnungen. Also so Pi mal Daumen mal 10. Also während ein Auto bei 100 km/h ungefähr 40 Meter braucht, um stehen zu bleiben, bist du bei einem Zug in der Größenordnung von eher 400 Metern. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Auch stark abhängig davon, wie der Zustand der Schiene ist. Und wenn wir jetzt noch in einen anderen Verkehrsträger reinschauen, dann sehen wir nochmal einen Unterschied. Schauen wir uns das Flugzeug an. Die Separation der einzelnen Flugzeuge voneinander, wie wird da dafür gesorgt, dass die nicht ständig ineinander fliegen? Die machen das auf keinen Fall nach dem Sichtflugprinzip. Also, das gibt es, ne? Hier, Sichtflugverfahren und so, Hobbyflieger. Aber wenn wir jetzt mal so richtig die großen Flugzeuge uns anschauen.
Also Instrumentenflug, genau. Die Instrumentenflugzeuge, ne? Also die wirklich hier, wie es heißt, ne? Instrument Flight Rules, genau. Und die dann auch über den großen Teich fliegen.
Genau. Die also mit naher Schallgeschwindigkeit da über den Atlantik fliegen, die können natürlich nicht sich gegenseitig irgendwie, ach, da hinten kommt einer, dann gehe ich mal ein Stückchen nach rechts oder so. Geht natürlich nicht. Hier gibt's auch zwei Verfahren, die man da ansprechen muss. Erstens, sie haben einen Vorteil wiederum zu uns. Sie können nicht nur nach rechts und links ausweichen, sie können auch, sie fliegen ja in der dritten Dimension, hier der schöne Verweis auf unsere Folge, sie können natürlich auch nach oben und unten ausweichen. Und was man hier also per se schon mal machen kann, ist, ich kann sie staffeln und das ist halt der zentrale Punkt, den kennt wahrscheinlich auch jeder, ich habe eine zentrale Steuerung. Das heißt, der Luftraum wird kontrolliert durch ATC, das heißt durch einen Air Traffic Controller. Es gibt irgendwo ein Fluglotsen und der ist dafür verantwortlich, die ganze Zeit die Flieger auseinanderzuhalten.
Genau, und die arbeiten halt sehr, sehr viel auch mit Zeit. Das ist ja eben das, ne? Sie arbeiten mit Zeitstempeln, damit sie diese Separation zustande bekommen. Das ist sehr, sehr interessant.
Genau. Ja. Aber sie trennen halt nicht im Raum. Das ist jetzt nicht so, dass okay, auf dieser Flugstraße darf dieser Flieger jetzt sein und der nächste, der muss quasi so lange warten, bis der erste Flieger da weg ist. Das funktioniert nicht. Und was sie sich natürlich auch gleichzeitig zunutze machen, ist das, was ja auch der größte Nachteil des Fliegens ist. So ein Flieger kann auch nicht plötzlich anhalten. Also wenn zwei Flugzeuge hintereinander herfliegen, dann ist es auch hier so, dass die, sage ich mal, relativ dicht hintereinander herfliegen können, weil der erste vorne kann ja nicht schlagartig anhalten und dann im Weg sein.
Wird schwierig, genau, wird schwierig. Also ja, wenn das passiert, dann verliert halt auch das Flugzeug an Höhe, ne? Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Also dann habe ich ganz andere Probleme.
Genau.
Das sind halt diese unterschiedlichen Ansätze und wie sich hier die Eisenbahn ganz klar unterscheidet. Wir separieren halt nur über den Raum. Das war aber mal anders.
Genau, das war auch mal anders. Und zwar gehen wir mal wieder in das Anfang 19. Jahrhundert beziehungsweise in das Jahr, ich sag jetzt mal 1835 pauschal, salopp. Ne? Es geht natürlich dann ein bisschen früher los bei den Briten. Und zwar ist es halt eben erstmal so, dass man da ja erstmal überhaupt froh und stolz darüber war, dass man die Eisenbahn überhaupt so, wie wir sie auch heute kennen, ne, dass man sie überhaupt so zustande gebracht hat von der Technik her.
Genau, die Anfänge der Eisenbahn. 1835 in Deutschland, die erste von Nürnberg nach Fürth. Das war aber auch nur ein Zug.
Das wollte ich sagen.
Es gab nur den Adler, der hatte seine drei Wägelchen und den Tender. Der ist dann da hin und her gefahren. Da musste ich mir über feindliche Fahrten noch keine Gedanken machen. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, da wurde die Strecke länger und da kam vielleicht noch ein zweiter Zug hinzu.
Und dann kam auch irgendwann mal eine Weiche.
Oh oh.
Geht's dann weiter? Genau das ist die Frage.
Wie hat man denn damals versucht, dafür zu sorgen, dass Züge nicht ineinander rauschen?
Da müssen wir jetzt schon ein bisschen weiter in den Zeitstrahl gehen. Das ist dann ungefähr, wann waren das? In den 1870er Jahren ungefähr so um den Dreh rum. Da gab es dann Kommunikationssignale, beziehungsweise 1847, ne? Ja, ich kenne das, gab es da schon laut Wikipedia das erste Stellwerk in Großbritannien. Aber das hatte tatsächlich wirklich nur die Aufgabe, Weichen zentral von einer einzigen Stelle auszustellen. Und die Kommunikation lief nach wie vor eben per Zuruf beziehungsweise per, jetzt kommen sie, die wunderschönen Formsignale.
Da kamen tatsächlich schon Signale auf uns zu.
Ja, aber in einem gewissen sehr, sehr raren Rahmen. Also wirklich nur zum Schutze dieser Weichen, zum Schutze dieser Anlage, die halt eben diese Weichen stellt.
Ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, zumindest so wie mir das irgendwann mal vor langer Zeit erklärt wurde, war das am Anfang so, dass man den ersten Zug losgeschickt hat in die Nachbarstadt und dann hat man sich so gedacht, naja, in einer Stunde fährt der nächste Zug, der Zug davor braucht 1,5 Stunden in die nächste Stadt, die können sich ja niemals treffen, geht ja gar nicht, weil der hintere kann ja niemals den vorderen einholen, was soll da schon schiefgehen?
Und dann ist er doch irgendwann mal was schiefgegangen.
Ja, ne, das ist, wenn der vordere, der erste Zug jetzt plötzlich stehen bleibt.
Das ist ja das.
Ja, dann habe ich jetzt plötzlich ein Problem. Weil der nachfolgende Zug kann halt nicht innerhalb einer, das haben wir vorhin gesagt, ne, was bei uns nicht funktioniert, ich kann nicht in meiner Sichtentfernung anhalten.
Genau.
Geht vielleicht an wenigen Stellen, wo ich plötzlich ganz viel nach vorne sehen kann, aber wir haben halt auch Bögen.
Das ist eben der Punkt. Wir haben sehr, sehr viele Bögen, vor allem bei uns im wunderschönen Deutschland, ne, ist es halt wirklich so, wo du Schieneninfrastruktur wirklich nur gerade legen kannst, gibt es, ja gut, bei mir im Norden Deutschland sehr, sehr viel. Paradebeispiel ist die Strecke zwischen Stade und Cuxhaven. Das geht wirklich da nur schnurgeradeaus, das ist der Hammer. Aber es gibt halt auch eben Gebirgsstrecken, Mittelgebirgsstrecken. Und das war ja auch wirklich so die erste Eisenbahn, so richtig bei uns groß im Kommen, ne? Dann eben im Mittelgebirge, beziehungsweise hier eben in meiner alten Heimat die wunderschöne schiefe Ebene und auch, was auch witzigerweise eben so mehr oder weniger ein Widerspruch in sich ist, eine schiefe Ebene. Mhm. Und auch da gibt es, wer hätte es gedacht, sehr, sehr viele Gleisbögen.
Ja.
Und dementsprechend auch sehr, sehr wenig Übersicht für das Fahrpersonal an sich, Heizer, Lokführer, ne? Dementsprechend auch die Strecke einzusehen, da haben wir wieder den Sichtabstand fahren zu können. Und da hat man dann eben vor allem auf der schiefen Ebene damals im Ende der 80er oder beziehungsweise Mitte der 80er Jahre diese Kommunikationssignale dann eingesetzt. Das war total interessant. Das waren einfach wirklich nur zwei, passt auf, wirklich Flügel, die einen Pfeil hatten. Und in einer gewissen Stellung, wie diese Flügel standen, weiß man, okay, Zug fährt nach oben, Zug ist in der Mitte der Strecke, wo der Streckenüberwachungsposten stand. Zug ist eben auf dem Berg auf der Kuppe angekommen, Max Schorgas. Das ist total interessant.
Weil halt schnell klar wurde, naja, im schlimmsten Fall bleibt der vordere Zug halt doch wirklich stehen, weil ein Tier auf dem Gleis, eine technische Störung, Lokführer muss auf Klo, irgendwas. Und der Zug bleibt aus Gründen stehen und der zweite kommt jetzt und es gibt keine Chance, den aufzuhalten, es gibt keine Chance, den zu sehen. Das heißt, man musste sich ein System ausdenken, wie man es jetzt schafft, zu kontrollieren und zu kommunizieren, hey, der vordere Zug ist noch nicht durch, das heißt, der hintere kann nicht hinterher. Und du hast gesagt, das hat man jetzt mit so einfachen Flügelsignalen gemacht. Wie ist denn da die Information von Bahnhof zu Bahnhof gekommen?
Genau, da hatten wir, den habe ich ja gerade schon erwähnt, in der Mitte den Streckenposten, der dann wirklich die Strecke in der Mitte übersehen hat, auf einer Kuppe, auf einer Bergkuppe. Du hattest ja bei der schiefen Ebene zum Glück den geografischen Vorteil, dass du, wenn du dich auf einen bestimmten Hochpunkt gesetzt hast, die Strecke relativ gut übereinblicken konntest. Zwar noch nicht von Start zu Ziel, aber relativ gut. Und dementsprechend stand dann alle paar Kilometer so ein Streckenposten, der dann mit dem anderen so mit diesen Flügelsignalen kommuniziert hat.
Warum haben die denn nicht einfach im Nachbarort angerufen?
Wir hatten da einfach noch nicht diese Fernmeldeinfrastruktur, die wir jetzt haben, auf der wir jetzt auch nach wie vor eben noch aufbauen, kommen wir dann später zu. Das hatten wir da noch gar nicht.
Genau, das fällt genau in die Zeit, also 1835, ne, es fällt genau in die Zeit, wo auch die Erfindung des Telegrafens sich erst Stück für Stück durchsetzen musste. Ja. Da waren wir noch lange nicht so weit und vom Telefon sind wir noch weit, weit entfernt. Also mal eben im Nachbardorf anrufen und fragen, ist der Zug schon da? Gab's halt nicht. Das heißt, man musste sich andere Systeme ausdenken. Und jetzt hast du gesagt, es gab so Systeme, wo man halt versucht hat, mit einem Posten zwischendurch zu gucken, ob der Zug schon durch ist. Vorteil, man hatte natürlich Dampfloks, die waren etwas weiter sichtbarer mit ihrer Dampffahne. Aber irgendwann musste ein anderes System her. Da gibt's noch das System der Tokens, die eingeführt wurden.
Mhm. ein sogenanntes Staffelverfahren, auch so wie ich das eben mal gehört habe. Es ist wirklich so, dass man dann eben einen Staffelstab als Triebfahrzeugführer oder als Lokführer damals noch in die Hand bekommt und mit diesem Stab die Befähigung hatte, diese Strecke zu befahren bis zum nächsten Ort, der, jetzt haben wir die örtlich besetzte Betriebsstelle, ne? Bis zum nächsten Ort, wo dann die nächste Position ist, die die Strecke überwacht hat. Da wurde dann dieser Staffel, dieser Token wieder abgegeben und konnte dann mit der anderen Fahrt, die die Strecke dann sozusagen, sagen wir mal, talwärts, bleiben wir mal bei der schiefen Ebene, wieder befahren hat, konnte der dann wieder eben witzigerweise die dann da an anderen Stellen zurückgeben, damit der nächste wieder folgen kann. Und so sind dann eben immer, je nachdem, eben zwei Staffelstäbe immer rumgegangen im Kreis umher. Und so hat man das gemacht.
Und das funktioniert erschreckend gut. Also es gibt Eisenbahnen, also es gibt, glaube ich, noch eine Museumseisenbahn, die macht das jetzt auch noch so. Der Lokführer fährt nur, wenn er diesen Token, egal ob das ein Stab, ein Zettel, einen Stock, einen Ring, irgendwas in der Hand hat, nur dann fährt er. Und da es nur auf diesen Streckenabschnitt nur einen davon gibt, muss die Strecke frei sein.
Das machen wir sogar heute noch fernmündlich auf Nebenbahnen. Der Hammer.
Ja.
Aber da haben wir wieder dieses fernmündlich, ja, genau. Und es ist deutlich einfacher geworden.
Genau. Aber dass ich da wirklich so einen Gegenstand habe, den ich dabei haben muss und den dann quasi im nächsten Bahnhof abgebe und der Zug, der mir dann entgegenkommt, der kriegt dann diesen Staffelstab und bringt ihn wieder zurück zu meinem Ausgangsbahnhof. Und so geht das ständig hin und her und ist sichergestellt, dass auf dieser Strecke immer nur ein Zug unterwegs ist. Bei diesem Tokensystem stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, was ist denn, wenn zwei Züge hintereinander in dieselbe Richtung fahren wollen? Ja.
Also Stand der Dinge war erstmal, der musste tatsächlich im Bahnhof warten.
Genau, also entweder die Variante, wenn man auf Nummer sicher gegangen ist, der musste halt so lange warten, bis wieder ein Gegenzug kam. Oder sie sind halt wieder hintereinander hergefahren, was aber wieder dieses Tokensystem kaputt gemacht hat, ne? Dann war es wirklich wieder so, dass die sich haben gegenseitig sehen müssen oder solche Geschichten. Oder dass der erste dann halt ohne Token gefahren ist und der zweite ist erst mit Token gefahren. Macht dieses Tokensystem wieder kaputt? Und funktioniert nicht so richtig gut. Das Tokensystem funktioniert echt nur richtig gut, wenn das so ein Hin und Her ist. Ne? Du hast ständig sich kreuzende Züge.
Was ich interessant finde, eben dieses Aufrechterhalten des Tokensystems, das gab es sogar auch noch bis Ende der 70er Jahre in einer anderen Art und Weise. Und zwar im wunderschönen zeitweise eingleisigen Betrieb beziehungsweise wechselseitigen eingleisigen Betrieb. Das waren dann eben Schlüssel, wirklich Schlüssel, der Triebfahrzeugführerschlüssel sozusagen, die man dann eben aus dem Stellwerk gezogen hat, dann in den Triebfahrzeugführer übergeben hat. Dann hat der den wieder eben an die andere Endstelle gebracht. Dann konnte der Lokführer der anderen Fahrtrichtung dasselbe Streckengleis in der Gegenrichtung nutzen. Das ist interessant. Das hat sich wirklich sehr, sehr lange gehalten.
Ich glaube, jetzt müssen wir mal einen Schritt nach vorne machen. Und zu dem eigentlichen Thema unserer heutigen Folge kommen, nämlich irgendwie das dann doch sicher machen, mit Technik sicher machen und nicht mit Holzstücken.
Mit Technik, genau. Und da kam dann irgendwann mal wirklich, dass die Telegrafen auch dementsprechend ausgereift waren. Es kam dann zu Freileitungs- oder Telegrafenmasten, die ja auch zum Beispiel bei Eisenbahnfreunden sehr beliebt ist, ne, aufgrund dessen, weil es eben noch eben so diese wunderschöne alte Eisenbahnzeit, Nostalgie-Eisenbahnzeit eben hervorruft. Mhm. Und diese Telegrafenmasten an der Bahnstrecke, also da haben wirklich auch Post und Eisenbahn überwiegend auch gut zusammengearbeitet, aber überwiegend waren das wirklich bahninterne Leitungen. So, von was rede ich hier jetzt überhaupt? Es geht um den wunderschönen, nicht selbsttätigen Streckenblock, der dann erfunden wurde.
Da sind wir bei der Frage. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt hier gerade eine Strecke ohne Streckenblock. Müssen wir das vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Wir haben am Anfang von Raumabstand geredet und dann sind wir so mir nichts, dir nichts in den Block übergegangen. Sollten wir vielleicht nochmal erklären, was es überhaupt mit einem Block auf sich hat?
Eine sehr gute Idee. Was ist überhaupt ein Block? Ist das einfach nur witzigerweise ein grauer Stein, der da mitten im Weg liegt?
Ja, die Begrifflichkeit ist schon merkwürdig. Weißt du, wo dieser Begriff herkommt von Block? Also mit Block versteht man ja eher so einen Baustein, ne? So einen Steinblock. Und weißt du, wo der Begriff herkommt?
Es kommt tatsächlich von dem Baustein, also nicht von dem Steinblock, sondern wirklich so von dem Baustein. So, du hast dort eben wirklich einen Ziegelbaustein und da gibt's nichts zu rütteln. Und das stellt diese Technik, die wir jetzt gleich beschreiben werden, wirklich dar.
Jetzt hast du die Begriffe Raum und Block. Die sind mir noch nicht so ganz klar. Was ist der Unterschied? Auf der einen Seite wir fahren im Raumabstand und dann reden wir hier von Blöcken. Was unterscheidet denn jetzt den Raum von einem Block? Könnte man eigentlich auch sagen, dass der Block die technische Umsetzung des Raums ist, weil wenn wir von Streckenblöcken nachher reden, dann bezeichnen wir damit die Einrichtung im Stellwerk. Und wenn wir von Strecken ohne Streckenblock reden, dann reden wir davon, dass wir keine technische Einrichtung haben, um diesen Raumabstand sicherzustellen. Das heißt, könnte man vielleicht sagen, dass der Block die technische Umsetzung des Raumes ist?
Ja, so ist es.
Okay.
Und als die Telegrafenleitungen dann eben weiter fortgeschritten waren, da möchte ich jetzt weiter darauf einsteigen, bevor ich auf den nicht selbsttätigen Streckenblock komme, hatten wir dann irgendwann auch Fernsprechverbindungen. Markus, was fällt dir denn zu Fernsprechverbindungen ein?
Naja, jetzt können sich die einzelnen Fahrdienstleiter miteinander unterhalten und quasi Bescheid geben, wenn der eine Zug, der auf die Strecke geschickt wurde, durch ist, damit die Strecke dann wieder mündlich quasi freigemeldet wird. Man könnte da so ein Ping-Pong an Meldungen erfinden.
Und genau das gab's da auch.
Ich glaube, das Stichwort ist hier Zugmeldung, oder?
Einwandfrei, genau. Und die haben sich außer ein bisschen von der Form grundlegend nicht verändert. Es gibt einmal die Abmeldung, das Anbieten und das Annehmen und die Rückmeldung. Was kann man sich darunter vorstellen? Gute Frage. Was ist denn zum Beispiel ein Angebot? Warum muss ich denn ein Angebot machen? Wo muss ich das überhaupt? Wo brauche ich das?
Da sind wir jetzt vor allem in dem Gebiet, dass wir eine eingleisige Strecke haben. Und jetzt kann, auch wenn der Fahrdienstleiter weiß, dass die Strecke frei ist, der den Zug ja nicht einfach loslassen, weil auf der anderen Seite ist der Bahnhof voll. Es stellt sich eine eingleisige Strecke vor und die Bahnhöfe haben jeweils zwei Bahnhofsgleise. Wenn jetzt in einem Bahnhof die beiden Bahnhofsgleise voll sind und jetzt kommt von der Strecke noch ein Zug, ja, der Softwareentwickler würde sagen Deadlock. Weil ich krieg die nicht mehr weg. Ich habe mich zugefahren. Das heißt, ein Fahrdienstleiter eines Bahnhofs muss immer entscheiden, also mitentscheiden darüber, ob der nächste Zug jetzt schon fahren soll. Deswegen ist es halt so wichtig, dass der benachbarte Fahrdienstleiter den Zug vorher anbietet, damit er entscheiden kann, okay, ja, mit dem Zug kann ich jetzt was anfangen oder nein, warte, ich will eigentlich einen anderen Zug zu dir schicken oder mein Bahnhof ist gerade voll oder was auch immer. Deswegen muss da vorher ein Anbieten hin.
Genau, weil der Raumabstand nämlich nicht nur auf der Strecke existiert, sondern auch im Bahnhof. Das heißt, wenn beide Bahnhofsgleise, nehmen wir einfach mal einen Bahnhof wirklich nur mit zwei Gleisen und zwei Weichen. Und das ist an sich heute nach wie vor existent. Und da haben wir eben diesen Problemfaktor, oder was heißt der Problemfaktor, der Sicherheitsfaktor, der gut ist, dass der Raumabstand ja nicht irgendwie im Bahnhof auf einmal endet, sondern Züge dort weiterhin auch nach wie vor fortgesetzt im Raumabstand verkehren. Und deswegen, ne, da haben wir es wieder, ein Raumanzug, beide Bahnhofsgleise sind besetzt, dann kann ich ja nicht einfach nochmal einen Zug von der Strecke annehmen, vor allem halt eben, wenn auch noch die beiden Züge ja in den Bahnhofsgleisen auch noch in dieselbe Richtung fahren wollen, wird ein bisschen schwierig.
Genau. Also, man müsste sich jetzt unendliche Handstände vorstellen, wie man das irgendwie wieder auflösen könnte. Ein Zug muss zurückrangieren, dann kann der andere irgendwie so halb rein und dann, also wollen wir alles nicht, ne? Das ist nicht mehr sichere Eisenbahn. Deswegen ist es so wichtig, dass vorher quasi so ein Anbieten stattfindet und beide Fahrdienstleiter sich unterhalten. Und damit das funktioniert, dann muss vorher das Telefon erfunden worden sein. Das ist, jetzt sprechen wir von den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, ne, wo das Telefon aufkam. Und jetzt quasi ab den 60er Jahren kam dann Stück für Stück das Telefon und jetzt konnten sich die Fahrdienstleiter unterhalten und konnten diese definierten Meldungen abgeben und sagen, hey Kollege, ich habe da einen Zug stehen, würdest du den annehmen wollen? Und selbstverständlich macht man das nicht ganz so komplex, weil wenn man das 300 Mal am Tag macht, dann wird es immer kürzer. Und selbstverständlich hat man dafür so ein Wortlaut festgelegt. Und den wirst du uns jetzt bestimmt gleich sagen, damit den alle mal gehört haben.
Ja, Einleitung eben mit Zugmeldung und dann kommt, wird Zugnummer angenommen.
Und genau, also eingeleitet wird das immer durch Zugmeldung. Also man macht am Anfang sofort klar, Achtung, jetzt hier ganz, ganz, ganz wichtiges Gespräch. Weil jedem muss klar sein, wenn jetzt Zugmeldung kommt, dann geht es darum, sicherzustellen, wie sagtest du das vorhin so schön, ein Raum, ein Zug. Darum geht's jetzt. Es geht jetzt nicht darum, du, was geht denn heute Abend noch so oder wie geht's deiner Frau oder wie ist das Wetter bei dir drüben, sondern wenn das Wort Zugmeldung kommt, dann war, Achtung, jetzt geht's um die Wurst.
Genau, relevante Sicherheit.
Und der andere Fahrdienstleiter sagt jetzt einfach nur ganz kurz und knapp, wiederholt er die Zugnummer und sagt, Ja.
So ist es.
Da wird also nicht gesagt, ja, kannst du schon machen oder schauen wir mal oder, sondern der sagt einfach nur Zugnummer, ja. Oder halt auch warten. Er hätte auch sagen können warten, richtig?
Nein, warten. Also nein, Komma, warten tatsächlich. Genau. Ja. Nur eben als Richtigstellung. Ne? Also er sagt nicht nur Zugnummer, ja, er sagt auch Zug. Also er bezeichnet den Zug auch als Zug, weil wir haben mehrere Kategorisierungen von Zugfahrten. Also wie gesagt, auch Zugnummer, ja.
Da kommt jetzt der Ausbilder als in dir hervor. Ne?
Also ja. Das ist dann doch schon ganz schön wichtig. Hat kostet tatsächlich dann eben immer meinen Azubis ein bisschen Punkte. Deswegen bin ich da ein bisschen so drauf. Also ist schon wichtig. Ja, das ist halt eben der Punkt. Ne?
Genau.
Also wir fahren hier keine Kekse oder eben Toastbrote durch die Gegend, sondern wir fahren Züge durch die Gegend oder Sperrfahrten, Sperrfahrt KL für Sperrfahrt Kleinwagenfahrt. Und deswegen muss es auch dementsprechend klar definiert sein, was für eine Kategorie von Zug schicken wir da jetzt eben hoch, was schicken wir da zu unserer Nachbarbetriebsstelle.
Können wir auch noch gleich den Zeitwert nennen. Da gibt ist einen, also man darf so einen Zug nicht eine halbe Stunde vorher anbieten, sondern da gibt es einen Zeitwert für.
Genau, den hat man auch psychologisch belegt. Also da hat man auch Psychologen zu Rate gezogen damals. Ja, auch bei der Bundesbahn hat man schon Psychologen zu Rate gezogen, wer hätte es gedacht. Und auch bei der Deutschen Reichsbahn der DDR. Und da hat man eben gesagt, tatsächlich die höchstens 5 Minuten vor voraussichtlicher Abfahrtszeit. Das ist eine Zeitspanne, das bleibt im Kurzzeitgedächtnis, das passt so. Damit kann man arbeiten. Ansonsten zu... Also später geht tatsächlich auch immer noch, du kannst es auch zur tatsächlichen Abfahrtszeit machen, ist überwiegend auch erlaubt, aber früher geht gar nicht, weil du dann, und es ist wirklich so, du kannst es vergessen, was du eigentlich jetzt wirklich angenommen hast, was da auf dich zukommt und damit musst du ja arbeiten. Die Zugnummer ist ja auch für das Stellwerkspersonal die Identität des Zuges, was passiert damit, wohin soll er fahren, kriegt er eine Wagenbehandlung, kriegt er irgendwas anderes, ne? Was müssen wir mit dem machen? Und deswegen ist es wichtig, die höchstens 5 Minuten vor voraussichtlicher Abfahrtszeit auch einzuhalten.
Wenn ich die Zugmeldung gemacht habe, dann muss ich mir die natürlich nicht die ganze Zeit in meinem Kopf behalten, sondern ich schreibe mir sie auf.
Genau, dafür haben wir dann das wunderschöne Papyrus, nämlich unser Zugmeldebuch. Witzig, ne? Zugmeldung, Zugmeldebuch. Passt irgendwie überein. Und da haben wir gewisse Spalten und Zeilen. Bleiben wir mal bei einer eingleisigen Strecke. Wir haben da... einmal eine Spalte für Züge eben, die von der Nachbarzugmeldestelle verkehren. Dann einmal Züge, die ich zur Nachbarzugmeldestelle schicke. Dann haben wir die Annahme. Genau, das ist die Spalte 3, die Annahme. Dann haben wir die gemeldete Abfahrt der Nachbarzugmeldestelle. Und dann haben wir noch unsere Abmeldung bzw. unsere Ankunft, wann der Zug bei uns von der Nachbarzugmeldestelle angekommen ist oder wann wir ihn eben abgemeldet haben. Und am Ende haben wir noch die Spalte der Rückmeldung. Da kommen wir später noch zu, was die macht. Denn die brauchen wir nämlich gleich noch für den Raumabstand. Und dann kommt noch eine Spalte für Meldungen und Vermerke, was für Besonderheiten an dem Zug sind. Oder eben, wenn betriebliche Meldungen von dem Zug erforderlich waren, wie zum Beispiel eben jetzt der Triebfahrzeugführer ruft mich an und sagt eben, Kollege, du, ich habe da jetzt an meinem Haltepunkt eben einen Lokschaden. Ich muss da erstmal nochmal nachgucken, was da ist. Dann kann man das da eben in Meldungen und Vermerke nachweisen, dementsprechende Maßnahmen treffen, damit man weiß, okay, der Raum ist nach wie vor besetzt vom Zug.
Ja. Und wir sind ja gerade noch in dem Szenario, wir haben keine technische Sicherung dieses Blockes zwischen unseren Bahnhöfen, ne? Sondern wir machen das nur über diese Meldungen und über unser Zugmeldebuch.
Genau, wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema gehen, wir hatten ja jetzt gerade das Angebot und jetzt haben wir ja die Annahme gemacht. Ne?
Genau.
Gehen wir einfach mal, spielen wir einfach das Spielchen mal weiter. Die Annahme, und genau das ist nämlich das, weil wir haben ja gesagt eben das Angebot. Das Angebot wird eingeleitet mit Zugmeldung. Die Annahme eben nur mit Zugnummer, ja. Und die Annahme muss aber, wie ich es jetzt gerade schon versucht habe, visuell vorzustellen, jetzt nachgewiesen werden mit der Uhrzeit, Stunde und Minute. Warum macht man das? Damit man auch wirklich weiß, das ist wie eine Tischreservierung, wenn du bei deinem Lieblingsitaliener anrufst und sagst, hey Luigi, ich möchte einmal den Tisch 47 hier um 17.30 Uhr, 5 Personen. Und er sagt, geht klar, Tisch ist deiner, komm um 17.30 Uhr mit deinen 4 Leuten, ich bin da für dich, du hast deinen Platz. Und genauso ist das auch bei der Zugmeldung, genauso ist das auch bei dem Raumabstand bei der Eisenbahn. Das ist nichts Komplexes, nichts Kompliziertes, sondern es ist wirklich mehr oder weniger wie eine Tischreservierung im Restaurant.
Nur, dass ich für diese Tischreservierung jetzt meine Hand ins Feuer halte.
Richtig.
Kommen wir zum nächsten Schritt. Irgendwann vergehen diese etwa 5 Minuten. Soweit vorher durfte ich ja den Zug anbieten. Dann wird jetzt der Zug also demnächst abfahren. Und jetzt muss ich sagen, ich will den abmelden.
Ja, die Abmeldung, genau. Die Abmeldung, die darfst du auch höchstens 5 Minuten vor voraussichtlicher Abfahrtszeit machen. Das heißt, die darfst du auch, nachdem der Fahrdienstleiter der Nachbarzugmeldestelle den Zug angenommen hat, darfst du die auch dann gleich eben damit eben verbinden. Das heißt, du darfst dann auch nach der Annahme des Nachbarfahrdienstleiters ohne nochmal eben das Wort Zugmeldung, weil das wurde ja schon gegeben, wir sind immer noch in einem systemrelevanten Gespräch, genau dann darfst du auch die Abmeldung geben. Das wäre dann eben Zugnummer, Name der Betriebsstelle, voraussichtlich ab. Zum Beispiel jetzt nehmen wir München Hauptbahnhof, ne, Zug 1234, München Hauptbahnhof voraussichtlich ab und dann eben nur die Minute 25.
Und ich als annehmender Fahrdienstleiter, das heißt der Nachbardienststelle nach München Hauptbahnhof, von mir aus Pasing, muss jetzt das wiederholen.
Genau, das wird ganz, ganz wichtig, ne, fernmündliche Gespräche werden eingeleitet mit ich wiederhole. Das ist auch bei der Zugmeldung so, dann kommt ich wiederhole und dann kommt nochmal Zug, Nummer, Name der Betriebsstelle, voraussichtlich ab, Minute.
Genau, dann sagt der ablassende Fahrdienstleiter, richtig. Und damit ist quasi das Zugmeldegespräch an der Stelle beendet. Beide Meldungen müssen aber nicht aneinander hängen. Ne? Also ich kann die auch trennen, ich kann das Anbieten und Abmelden auch trennen. Das heißt, wenn ich nach dem Anbieten noch irgendwas anderes machen muss, dann kann ich diese Zugmeldung später auch nachholen.
Richtig, richtig. Da musst du sie zwar dann nochmal ganz normal wie bei der Abmeldung jetzt auch eigenständig stehen, ne, mit Zugmeldung nochmal neu einleiten. Aber genau, du kannst sie trennen. Der Punkt ist nur der, du darfst deine Zustimmung als Fahrdienstleiter auf diese Strecke raus, nachdem die Annahme bei dir im Zugmeldebuch nachgewiesen ist, schon geben. Die Abmeldung hat damit tatsächlich nichts zu tun. Die Abmeldung ist wirklich nur dafür, okay, Zeitplan, wann kann der Nachbarzug, also wann kann die Nachbarzugfolgestelle, Zugmeldestelle damit arbeiten? Ausgenommen ist natürlich Arbeitsstellen, Blockstellen, Schrankenwärter, wertebediente Schranken, also auch Bahnübergangsposten, ne? Weil da muss natürlich die Abmeldung vor der Zustimmung erfolgen, weil die haben ja ihre Schließzeiten, ja. Müssen damit arbeiten.
Genau. Ne? Also wie das funktioniert, würde ich mal sagen, ist ein ganz, ganz separates Thema.
Auf jeden Fall.
Wir bleiben mal bei unseren beiden Bahnhöfen. Also ich kann tatsächlich die Ausfahrt schon stellen, wenn der Zug nur angenommen wurde. Ich muss ihn nicht vorher quasi abmelden.
Richtig, richtig. So ist es in unserem wunderschönen Regelwerk der DBRV geregelt. Und das ist auch schon seit den 50er, 60er Jahren so, genau.
So, und jetzt kann der Zug quasi die freie Strecke befahren. Und für jeden ist jetzt klar, da darf kein anderer Zug jetzt drauf. Also der ablassende Fahrdienstleiter weiß jetzt, naja, den Zug, den ich abgelassen habe, der ist jetzt unterwegs, ich kann jetzt nicht sofort einen anderen hinterher schicken. Und der annehmende Fahrdienstleiter weiß, die Strecke ist jetzt belegt, ich kann keinen anderen Zug rauslassen. Und selbst wenn er auf die Idee kommen würde, sagen, ja, kann ich jetzt den anderen Zug losfahren lassen, dann würde er jetzt quasi den Nachbarfahrdienstleiter anrufen, würde sagen, Zugmeldung, würde seinen Zug anmelden, würde und er sagt, bist du bescheuert? Wir haben doch gerade erst einen Zug fahren lassen. Ne? Also zwei Leute passen darauf auf, zusammen mit ihren Meldungen und ihrem Buch darauf, dass hier keine Unfälle passieren.
Ja, genau. Und das funktioniert.
Ja. Und das hat jahrelang funktioniert und eine Blockstörung oder sowas gibt es hier nicht, weil da ist halt nichts.
Aber jetzt kommen wir halt wieder zum Negativfaktor. Du hast da wirklich zwei Leute, das heißt zwei Individuen, die halt eben menschlich, organisatorisch daran mitwirken, dass das Ganze auch reibungslos läuft. Das heißt, es ist noch sehr, sehr viel in der Verantwortung dieser beiden Menschen.
Ja, extrem viel. Und wir kennen alle, naja, da fahren jetzt tagtäglich immer wieder dieselben Züge. Die sitzen tagtäglich da. Da sind auch dieselben Fahrdienstleiter, die miteinander reden. Ja, da werden die Gespräche halt immer so ein bisschen lapidarer. Irgendwann heißt es nur noch, ja, Zugmeldung, der nächste kommt. Ja, der nächste kommt. Ne? Wir kennen uns alle und dann redet man halt plötzlich aneinander vorbei und dann passiert's.
Das, was nicht passieren sollte, genau.
Und faszinierenderweise, dieses Verfahren, was wir jetzt gerade erklärt haben, wir sind noch nicht ganz durch, es kommt noch ein Part. Dieses Verfahren, was wir gerade erklärt haben, das ist noch Stand der Dinge. Das ist jetzt nicht historische Eisenbahn. Also es ist auch historische Eisenbahn. Aber wie der Tom gerade gesagt hat, der steht aktuell so in unserem Regelwerk und wird so, wie wir es gerade gesagt haben, angewendet.
Genau.
Jetzt waren wir bei der Zugmeldung und wir haben den Zug auf die Strecke geschickt. Der Nachbarfahrdienstleiter wusste auch, dass der kommt. Wichtig ist übrigens auch die Uhrzeit, die da mitgenannt werden muss. Da steckt auch schon ein bisschen dieses Potenzial der Verspätung drin, ne? Wenn wir immer exakt nach Fahrplan fahren würden. Der Fahrplan würde ja auf jedem Stellwerk liegen und dann bräuchte man da keine Uhrzeiten mit sagen. Aber da der ja sagt, voraussichtlich ab, ist dann natürlich auch schon die Verspätung mit eingerechnet. Das heißt, wenn der weiß, dass der Zug 10 Minuten zu spät in seinen Bahnhof gekommen ist, dann wird er wahrscheinlich auch 10 Minuten zu spät abfahren. Und dann heißt voraussichtlich ab auch schon die wirkliche, echte, inklusive der Verspätung eingerechnete Abfahrtzeit, richtig?
Die du selber als Stellwerkspersonal prognostiziert hast, richtig.
Genau.
Also es ist jetzt nichts Festes, ne?
Ja.
Deswegen auch dieses voraussichtlich hast du sehr gut erklärt, sondern es ist wirklich deine eigene Prognose, die du aus deiner eigenen Örtlichkeit selber beurteilen musst, dass der Zug da eben auch wirklich dann seinen gewöhnlichen Halteplatz beziehungsweise eben das Signal passiert.
Ja. Auf der anderen Seite weiß der Nachbarfahrdienstleiter, also der Bahnhof ist genau 10 Minuten Fahrzeit weg. Das heißt, wenn der Kollege sagt, voraussichtlich ab 5, steht der 15 bei mir vor der Tür.
So ist die Theorie, genau. Aber wir haben eine Abweichung von knapp 1 Minute, beziehungsweise eigentlich bis zu 2 Minuten. Ab 2 Minuten Verspätung müssen wir dann nochmal eine berichtigte Zugmeldung machen. Da müssen wir dann auch wirklich nochmal berichtigt abmelden.
Das heißt, wenn der Zug jetzt aus Gründen, warum auch immer, nicht zu der selbst prognostizierten Abfahrtzeit losgefahren ist, dann muss die Zugmeldung nochmal korrigiert werden.
Dann müssen wir sie nochmal korrigieren.
Ja, da sind wir jetzt bestimmt genau wieder bei dem, was wir vorhin so ein bisschen ausgeklammert haben, so Arbeitsposten, Bahnübergänge und so, weil die wollen schon sehr genau wissen, wann dieser Zug kommt.
Genau so ist es.
Dem Nachbarfahrdienstleiter ist es eigentlich relativ egal, wann der zukommt, weil sobald er ihn angenommen hat, ist ihm klar, ich darf mit der Strecke jetzt nichts mehr machen. Er darf zum Beispiel nicht eine Rangierfahrt rausfahren lassen, um einen Zug umzusetzen oder sowas. Sobald er den Zug angenommen hat, ist für ihn das Tabu.
Genau.
So, jetzt lassen wir den Zug mal fahren. Der ist jetzt unterwegs und kommt irgendwann auf dem Nachbarbahnhof an.
Ja.
Und jetzt könnte man sagen, ist ja alles gut, jetzt machen wir einfach weiter oder kommt da jetzt noch irgendwas an Zugmeldung?
Ja, genau. Er kommt am Nachbarbahnhof an. Und ein Zug hat seit Zeiten ja schon die wunderschönen Zugsignale. Zwar eben das Zugspitzensignal bei Tage nicht immer tatsächlich damals angehabt, ne, das kam ja erst im späteren Verlauf, aber was ganz wichtig war, entweder es war erstmal damals ein Schlusswagen oder eben dann auch das wunderschöne Zugschlusssignal, ne?
Das heißt, der Nachbarfahrdienstleiter musste jetzt erstmal feststellen, ja, der Zug, der jetzt angekommen ist, der ist auch wirklich vollständig.
Genau so ist es.
Der hat nicht aus Versehen einen Wagen zwischendurch stehen lassen, was halt mal so passiert, sondern der ist genau so in der Konfiguration hier angekommen, wie mein Kollege den vorhin abgelassen hat.
Und da kommen wir ja schon zum ursprünglichen Schwerpunkt, über den wir jetzt die ganze Zeit immer schon gesprochen haben. Warum muss er das machen? Warum muss er diese Vollständigkeit prüfen und feststellen? Weil wir diese Strecke, die kann sich über Kilometer ziehen. Das siehst du nicht.
Genau. Und wer jetzt denkt, ja, warte mal, aber die Strecke weiß das doch selber, ob da jetzt ein Zug drauf ist. Noch lange nicht. Das ist noch Jahre weg, bis wir so eine Technik haben. Momentan haben wir wirklich keine technische Möglichkeit festzustellen, ob dieser Streckenblock jetzt frei von Fahrzeugen ist. Das heißt, die Idee ist jetzt, dass der Fahrdienstleiter wirklich gucken muss. Er muss hinsehen, sind da hinten die Tafeln, Signale, sonst irgendwas dran, die kennzeichnen, da ist der Schluss des Zuges.
Genau so ist es. Und genau wenn er das festgestellt hat, dann geht er wieder ins Stellwerk, ruft an und tätigt eine erneute Zugmeldung. Auch die wird wieder mit Zugmeldung eingeleitet und zwar ist das die Rückmeldung. Und jetzt macht das auch irgendwo Sinn, warum diese Rückmeldung heißt. Denn mit dieser Rückmeldung werden mehrere Faktoren bestätigt. A, der Zug hat den kompletten Raum, der vorgegeben ist, ne, den haben wir irgendwann mal per Papier niedergeschrieben und erstellt, wie weit dieser Raum geht, hat diesen Raum komplett verlassen. Also das heißt wirklich, da ist nichts dazwischen. Er ist vollständig da eingekommen, das haben wir gerade festgestellt. Und das deckende Signal für den nächsten Raum, der jetzt im Bahnhof ist, zeigt Halt. Ne, also nichts irgendwie, was eine Zustimmung in diesen Raum gewähren kann. Das muss alles der Fahrdienstleiter feststellen. Mit dieser Rückmeldung bestätigt er das dann dem Fahrdienstleiter des Nachbarbahnhofs und sagt dann Zugmeldung, Zugnummer in Name des Bahnhofs.
Jetzt können wir noch ein Fachwort reinbringen, was an der Stelle echt praktisch ist. Das, was der Fahrdienstleiter hier gemacht hat, bevor er die Rückmeldung gibt, ist eine sogenannte Räumungsprüfung. Also wer das schon mal gehört hat, Räumungsprüfung ist genau das, was der Fahrdienstleiter gerade gemacht hat. Er hat geschaut, dass der Zug da in seinem Bahnhof eingefahren ist. Er hat geschaut, dass der Zug mindestens einen Schluss hat. Und er hat festgestellt oder sichergestellt, dass das Hauptsignal, auf das der Zug eingefahren ist, auf Halt gefallen ist. Und wenn er diese Räumungsprüfung gemacht hat, dann ruft er wieder beim Fahrdienstleiter an und sagt genau das, was du gerade eben gesagt hast.
Zugnummer in Name der Betriebsstelle. Genau so ist es.
Und der ursprünglich ablassende Fahrdienstleiter muss das jetzt natürlich auch nochmal wiederholen. Ne? Ich wiederhole Zugnummer in Bahnhof.
Genau. Und das wird natürlich nachgewiesen. Wieder mit Stunde und Minute. Und das ist ja das Witzige. Ich habe gesagt, du hast da Zeilen und Spalten. Die Uhrzeiten kommen natürlich in die verschiedenen Spalten, die ich vorher erklärt habe. Und die Zeile bleibt aber eins zu eins die gleiche. Deswegen haben wir auch mehrere Zeilen. Es ist eins zu eins dieselbe Zeile, in der auch schon der Zug mit unserer Annahme, mit unserer Abmeldung drin steht. Und genau so haben wir diese Sicherstellung, dass der Raum auch wirklich immer wieder frei ist und der nächste Zug folgen kann.
Und jetzt haben wir es vollständig einmal durchgespielt. Wie sichert man Züge voreinander, ohne dafür Technik herzunehmen, außer ein Telefon? Oder in der Fachsprache gesprochen, so sichert man die Zugfahrt auf Strecken ohne Streckenblock. Weißt du aus dem Kopf Strecken, wo das gerade noch angewendet wird?
Ich weiß, dass es in Taunus eine Strecke gibt. Da haben wir eine Strecke ohne Streckenblock. Ansonsten, wir haben noch sehr, sehr viele Strecken damit. Ich kann es dir gar nicht mal so aus dem Kopf sagen. Zwischen Passau und Mühldorf gibt es auch genau die Strecke zwischen Passau und den nächsten Bahnhof in Richtung Mühldorf in Oberbayern. Genau, gibt es auch eben das. Da habt ihr auch eine Strecke ohne Streckenblock. Funktioniert das auch alles nur mit eben dementsprechenden Zugmeldeverfahren.
Genau, wir hatten das hier auch auf der Außerfernbahn, wo halt Österreich und Deutschland aneinander gestoßen sind. Dazwischen gab es halt auch keinen Streckenblock. Das heißt, der österreichische und der deutsche Fahrdienstleiter musste auch die ganze Zeit genau dieses Verfahren anwenden, um diese Zugfahrten voreinander zu sichern. Das ist also das Verfahren ohne Streckenblock. Und jetzt können wir geschichtlich eins weitergehen. Jetzt gibt's eine Erfindung, nämlich den sogenannten Streckenblock. Ne? Früher hat man das natürlich nicht genannt, das Verfahren ohne Streckenblock, weil einen Streckenblock kannte man ja noch nicht. Das nennen wir nur heutzutage so, weil wir wissen, was ein Streckenblock ist. Aber irgendwann wurde halt dieser Streckenblock erfunden. So, jetzt musst du uns erklären, was ist ein Streckenblock, was kann man mit dem machen, wie funktioniert der? Also, was für ein technisches Highlight steckt dahinter?
Genau, mit dem Streckenblock. Gehen wir zum nicht selbsttätigen Streckenblock. Fangen wir mit dem an, weil das ist der Urschleim der ganzen Sache. Mhm. Wie wir ja gesagt haben, wir waren gerade in der Entwicklung der Telekommunikationstechnik, deswegen auch Post und Eisenbahn haben sehr, sehr stark miteinander zusammengearbeitet. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber das war damals sehr, sehr gut möglich und das musste auch unbedingt sein. Und zwar hat man da einfach einen Kasten genommen, meistens war er grün angestrichen, ein paar Bullaugen reingefräst, jetzt einfach mal laienhaft gesagt, ne? Mit einer weiß- und roten Farbscheibe und sehr, sehr viel verankerte Technik, die in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Eisengestänge darstellen, die eine Abhängigkeit bilden können. Und dann hat man einen magnetischen Anker genommen. Und mit diesem magnetischen Anker und einem wunderschönen, ich sag jetzt mal, Art Dynamo, wie ihr ihn auch vom Fahrrad kennt, den man mit einer Kurbel angetrieben hat, einen sogenannten Kurbelinduktor, hat man dann mit zwei ganz normalen Telegrafenfreileitungen zwischen den Bahnhöfen den wunderschönen, nicht selbsttätigen Streckenblock erfunden. Weiße Farbscheibe heißt frei, rote Farbscheibe heißt rot besetzt. Weil Stopp, Halt, ne, Symbolisierung, das ist auch historisch bedingt, das denkt man manchmal kaum, aber weiß heißt, ey Kollege, ich bin wahrscheinlich nicht besetzt, ne, du kannst dich auf mich verlassen, aber nicht so wirklich, kommen wir später drauf. Und rot heißt, ey Kollege, ich bin hier gerade besetzt, das heißt, du darfst ja nichts fahren, ne. Und so einfach und so simpel hat man das dann aufgebaut.
Damit ich das verstehe. Erstens, ich brauche eine Leitung zwischen den beiden Bahnhöfen. Da muss jetzt also einmal Kupfer verlegt werden. Jetzt nehme ich einen kleinen Dynamo auf beiden Seiten. Also ne, die Box, die du gerade erklärt hast, die steht natürlich auf beiden Bahnhöfen.
Genau.
Und jetzt nehme ich, haben beide so einen kleinen Dynamo und können über diesen Dynamo Strom zu dem anderen Bahnhof schicken.
Genau. Die können sich gegenseitig Strom schicken.
Genau, die können sich gegenseitig Strom schicken. Und auf der anderen Seite bewirkt dieser Strom das Aufladen eines Elektromagneten.
Genau, der dann eben dementsprechend in dem Takt der Impulses des Wechselstroms diese Farbscheibe von weiß auf rot schaltet oder zurück.
Und damit kann quasi Fahrdienstleiter A dem Fahrdienstleiter B sagen, E, Strecke belegt.
Genau. Oder E, Strecke nicht mehr belegt. Ganz wichtig, nicht frei, sondern Strecke belegt, Strecke nicht belegt. Frei kann das Ding nie sagen.
Weil frei würde halt bestätigen, dass also sichergestellt ist, dass da kein Fahrzeug ist.
Ja.
Und dann kann halt der Fahrdienstleiter aber auch wieder quasi den Elektromagneten irgendwie entladen und das dann wieder von rot zu weiß wird.
Der Elektromagnet ist tatsächlich nie so wirklich aufgeladen, sondern der empfängt wirklich nur den Strom, den Impuls und gibt den gleich in einem sogenannten, der heißt wirklich Anker, weiter, der diese Farbscheibe wirklich umstellt mit Zahnrädern. Das ist total interessant.
Okay, und das Zurückstellen funktioniert jetzt rein mechanisch?
Das funktioniert rein mechanisch, genau. Der entlädt sich tatsächlich auch eben dadurch, dass der Strom ankommt. Der ist auch geerdet und dementsprechend wird dann dieser Ankerschlag produziert.
Jetzt muss ich noch mal kurz fragen, wirklich sinnvoll kann ich auch diesen einfachen Streckenblock natürlich nur anwenden, wenn ich eigentlich miteinander rede. Weil sonst bin ich ja wieder in dieser Problematik, welcher Zug darf wann zuerst fahren.
Und diese historische Problematik, welcher Zug darf wann zuerst fahren, hat man mit einem Erlaubniswechsel ergänzt, den es damals auch schon gab.
Geht das alles über dieselbe Leitung? Kriege ich das irgendwie?
Alles über dieselbe Leitung.
Das heißt, ich musste nur einmal so einen Klingeldraht darüber legen und ich konnte sowohl diesen Streckenblock als auch diesen Erlaubniswechsel elektrisch jetzt umsetzen, ohne dass man miteinander reden muss.
Das ging alles über diese Telegrafen-Fernmeldeleitung, ja.
Okay. Und muss das mal dazu sagen, auch der Streckenblock weiß nichts davon, ob da jetzt ein Zug draufsteht oder nicht. Wir sind noch nicht bei dem Thema Gleisfreimeldeanlagen und sowas. Weit, weit weg davon.
Genau, deswegen heißt er auch nicht selbsttätiger Streckenblock. Also er läuft wirklich nicht, da ist kein Hirn dahinter. Habt ihr ja auch schon gehört, wie wir es gerade erklärt haben. Ne? Ich finde das echt, also ich hätte es verstanden, mal gucken. Es ist halt relativ schwierig eben, weil es sehr viel Technik ist, es ist sehr, sehr technikbasierend. Und der Punkt ist der, da ist echt kein Hirn dahinter. Das ist wirklich nur reine Elektromechanik, was anderes ist es nicht. Da brauchen wir halt eben trotzdem eben noch das Hirn dahinter. Und das Hirn dahinter, wer hat das? Ein Individuum, ein Mensch. Ne?
Ja.
Und der Mensch macht genau das bei diesem Streckenblock und meldet diesen Streckenblock auch wieder als nicht besetzt. Ne?
Ja, genau.
Indem er dasselbe macht wie das, was wir vor der Rückmeldung gemacht haben.
Genau, wir gehen das jetzt nochmal durch. Das heißt, wir nehmen unser Zugmeldefahrverfahren und bauen jetzt unseren Streckenblock ein. Wenn ich den Zug anbiete, mache ich da schon was mit meinem Streckenblock?
Wenn du den Zug anbietest, noch nicht, nee.
Ich muss nur gucken, dass der weiß anzeigt.
Genau.
Weil sonst kann ich nicht anbieten. Ich gucke da einmal hin, der zeigt weiß an, also kann ich jetzt anbieten. Wenn ich den Zug abmelde, das heißt, wenn der wirklich jetzt losfährt, dann muss jetzt der ablastende Fahrdienstleiter diesen Streckenblock belegen.
Genau.
Das heißt, der kurbelt in seinem Stellwerk die weiße Scheibe nach rot.
So ist es laienhaft richtig. Da muss noch natürlich was anderes passieren. Und zwar, jetzt haben wir wieder Deckung, Raumabstand, Sicherheit zuerst, ne? Seit 1935. Das Signal muss auch auf Halt gestellt worden sein.
1835.
Nee, tatsächlich 1900.
1935.
1835 gab es noch keinen Streckenblock.
Okay, also seit 1935, alles klar. Also das darf er erst tun, wenn sein Signal auf Halt, also sein Ausfahrsignal auf Halt gefallen ist. Gibt es dafür einen Hintergrund, warum er es erst dann machen darf?
Ein Raum, ein Zug. Das ist der Hintergrund. Was sagt ein haltzeigendes Signal? Halt, stopp, fahr da nicht weiter. Das ist der Punkt. Also im Endeffekt, es ist einfach diese Deckung des Raumes, des Zuges. Du deckst den Zug ja damit und schützt ihn.
Okay.
Und deswegen muss das auch auf Halt gefallen sein. Du darfst es nicht während der Fahrtstellung, weil damit, da hat man damals auch schon mitgedacht und hat gesagt, hahaha, ja, dann bringt ja mit der Strecke doch gar nichts.
Genau. Ja, ja, richtig. Du hast ja vollkommen recht, weil solange das Signal auf Fahrt steht, heißt das ja, der ist frei, der Abschnitt dahinter. Genau. Wenn ich jetzt allerdings schon mein Streckenblock auf Rot drehen würde, dann würde das Signal ja jetzt Fahrt anzeigen, obwohl der Streckenblock Rot anzeigt. Und das wäre ja widersinnig. Richtig, du hast natürlich vollkommen recht, der Zug muss erst losgefahren sein, das Signal fällt dann auf Halt und jetzt kann ich den Streckenblock belegen. Also das, was später nachher die Gleisfreimeldeanlage macht, mache ich jetzt quasi manuell und kurbel mein Streckenblock auf Rot.
Genau.
So, jetzt dödelt der Zug über die Strecke und kommt halt irgendwann beim Nachbarfahrdienstleiter an. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, wenn der da angekommen ist und der Fahrdienstleiter dort die Räumungsprüfung gemacht hat, sprich er hat gesehen, der Zug ist in den Bahnhof eingefahren, hat seine Zugschlussstelle befahren, hat einen Zugschluss, Fahrdienstleiter sieht also, da hinten leuchtet ein rotes Licht oder ist halt eine Tafel dran und sein Einfahrsignal ist auf Halt gefallen. Jetzt kann er hergehen und wieder kurbeln und den Streckenblock jetzt quasi freikurbeln. Und das sorgt jetzt quasi über die Telegrafenleitung hin zu dem Fahrdienstleiter, zu dem ablassenden Fahrdienstleiter, dass dort die rote Scheibe wieder auf weiß fällt.
So ist es.
Und was ich mir jetzt sparen kann, ist das Rückmelden.
Genau, weil das machst du jetzt nämlich durch den, das heißt witzigerweise auch Rückblock. Fachsprachlich.
Genau. Da gibt es, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, gerade die Leute, die sich so ein bisschen mit Eisenbahn beschäftigen, da gibt es so die Begrifflichkeiten des Vorblockens und des Rückblockens. Und das ist das, was wir gerade gemacht haben. Das heißt, diesen Streckenblock auf Rot kurbeln ist das Vorblocken. Und das, was der Fahrdienstleiter der ankommenden Betriebsstelle macht, ist das Rückblocken. Und dann kann ich mir tatsächlich von diesen Zugmeldungen die letzte sparen, weil der Fahrdienstleiter der Ablassenden sieht ja jetzt, oh, ist wieder von Rot auf Weiß gesprungen. Das kann er selber nicht machen. Das muss also der Nachbarfahrdienstleiter gemacht haben.
Genau so ist es.
Und das ist ein ganz einfaches, also wirklich relativ triviales System und funktioniert, glaube ich, auch relativ zuverlässig.
Definitiv, nach wie vor, ja.
Genau.
Außer halt eben, du hast halt diese Problematik, wie gesagt, Außenanlagen, mittlerweile sind sie ja eben dann, oder irgendwann hat man da ja auch angefangen eben, Anfang der 50er-Jahre, sie unter die Erde zu legen. Davor war es halt wirklich dieser typische Telegrafenmast. Der typische Telegrafenmast, da sind Vögel drauf gewesen, da sind Bäume reingefallen und damit hast du halt auch immer wieder eine Störung gehabt und ja.
Ja, aber wenn ich den Telegrafen nicht habe, dann kann da kein Zug mehr fahren, weil ich kann weder den Streckenblock benutzen, noch kann ich mit dem Nachbarfahrdienstleiter kommunizieren. Gar nicht gut. Wusstest du übrigens, kleiner Funfact am Rande, dass diese Telegrafenleitung auch noch ein anderes Sicherheitsfeature hatten für die Eisenbahn?
Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Also, ich bin ja lange Zeit als Lokführer hier nach Füssen gefahren und da gibt's auch diese Telegrafenleitung an der Strecke. Und die Telegrafenleitung, die hängt ganz gut durch. Ne? Also, sie bildet halt von Mast zu Mast so einen Bogen. Und uns wurde halt erklärt, Leute, wenn ihr irgendwann mal hier fahrt und seht, dass diese Telegrafenleitung gespannt ist, Schnellbremsung stehen bleiben. Sofort.
Okay.
Weil, was ist jetzt passiert? Ein Baum ist auf die Strecke gekippt.
Das macht natürlich Sinn. Ja, klar. Weil
der fällt natürlich auch auf die Telegrafenleitung.
Genau.
Und zieht die nach unten, spannt damit natürlich, die ist über so kleinen Rollen gelagert, die gesamte Strecke und überall ist jetzt plötzlich die Leitung straff durchgezogen. Und dann weißt du, oh, oh, hier stimmt was nicht.
Ja. Genau so ist es.
Genau. Also so hat die Telegrafenleitung nebenbei auch noch ein ganz anderes Sicherheitsfeature entwickelt. Dieses Verfahren, ich habe einen Streckenblock und mache jetzt dazu Zugmeldungen. Das ist, erstens ist das so ein Standardding in der Fahrdienstleiterausbildung, ne? Also, das habe selbst ich als EIB gelernt, ganz am Anfang. Also, selbst ich in meiner Lokführerausbildung als Eisenbahner im Betriebsdienst für Lokführer und Transport hatte ich einen Kurs, wie man den Fahrdienst leitet. Und auch dort haben wir genau diese Zugmeldungen durchgegangen. Und ich habe auch schon hier mit dem mechanischen Stellwerk mal rumgespielt. Wir hatten berichtet und auch dort haben wir natürlich ständig gekurbelt. Und ist klar, immer dieses Kurbeln ist halt das Vorblocken bzw. Rückblocken.
Also durftet ihr auch schon mal in das Lehrstellwerk Regensburg? War das, weil bei uns war das da noch aktiv?
Bei uns war das auch noch aktiv, aber da waren wir nie drin.
Ach so, okay.
Genau, leider nicht.
Also wohlgemerkt, es ist nicht verloren gegangen, es steht jetzt in Köln.
Ah.
Genau, in Köln.
Aber auch nicht öffentlich zugänglich, ne?
Nee, natürlich, das ist, da kann man Seminare bei uns buchen, das kostet halt Geld, ne?
Ja, genau. Jetzt hast du noch ein kleines anderes Sicherheitsfeature erwähnt, das können wir vielleicht an der Stelle auch noch mit einbringen. Und zwar hast du was von Erlaubniswechsel berichtet und ich glaube, das muss man zu dem Streckenblock noch dazu sagen, damit nämlich klar ist, wer diese Strecke auch wieder frei, also wer eigentlich rückblocken darf. Wer vorblocken darf. Das ist, glaube ich, damit abgesichert.
Genau, das ist ganz wichtig. Das ist mehr oder weniger ja auch wirklich das Ding, was ja zuerst da sein muss, bevor ich überhaupt mein Ausfahrsignal auf Fahrt stellen kann. Denn auch wieder, wie gesagt, wir sind wieder im Jahr 1935, auch da hat man schon mitgedacht. Ein Erlaubnisfeld ist im Endeffekt genauso aufgebaut wie ein Anfangs- oder Endfeld für den Vor- oder Rückblock. Aber die weiß- oder rote Farbscheibe sagt im keinen Fall aus, Gleis ist belegt oder Gleis ist nicht belegt, sondern du darfst fahren oder du darfst nicht fahren. Aber es ist eins zu eins dieselbe Technik, nur eben, dass die Farbscheiben was anderes symbolisieren. Und zwar, hey, du hast die Fahrterlaubnis, du darfst einen Zug schicken. Oder, ey, stopp, du hast keine Fahrterlaubnis, darfst keinen Zug schicken. Die Fahrterlaubnis hat der andere.
Okay, Fahrterlaubnis jetzt nicht aus der Perspektive des Lokführers, weil für mich ist Fahrerlaubnis noch wieder ein anderer Begriff. Aber aus der Sicht des Fahrdienstleiters heißt also der Begriff Fahrterlaubnis, ich darf jetzt einen Zug theoretisch, also ich dürfte jetzt einen Zug anbieten. Die genau. Richtung dieser eingleisigen Strecke ist jetzt für mich vorgesehen. Frage, sichert das Stellwerk, also mein mechanisches Stellwerk, sichert das ab, dass nur, wenn ich die Erlaubnis habe, wenn ich die Fahrerlaubnis habe, dass auch nur ich blocken darf, beziehungsweise wenn ich eben genau nicht die Fahrerlaubnis habe, dass nur ich rückblocken darf?
Du bekommst ja noch nicht mal dann, also du kommst nicht mal so weit, dass du überhaupt blocken kannst. Ah. Wenn du nicht die Erlaubnis hast, dann bekommst du auch dein Ausfahrsignal dementsprechend für diesen Raum gar nicht auf Fahrt. Du kommst gar nicht raus, du kommst gar nicht in diesen Raum rein.
Ja, aber könnte ich schon vorblocken? Könnte ich, wenn das Signal auf Halt steht, könnte ich auch einfach so vorblocken, oder?
Das Hauptsignal muss ja wieder auf Halt gefallen sein, beziehungsweise auf Halt gestellt worden sein. Das heißt, das muss ja davor schon auf Fahrt gestellt worden sein. Das ist diese
aber kriegt das Stellwerk das mit?
Ja. Mechanisch, das ist tatsächlich mechanisch abgesichert. Das nennt sich Wiederholungssperre. Streckenwiederholungssperre. Wer hätte es gedacht? Was ist eine Streckenwiederholungssperre? Sehr gute Frage. Im Endeffekt einfach nur das, dass eben, wenn du dich dafür entschieden hast, jetzt eben einen Zug in diesen Raum zu schicken, dass du dich dann nicht mehr umentscheiden kannst und sagen kannst, ach nee, warte mal kurz, das war ja irgendwie da falsch, das war ja das falsche Signal für den falschen Zug, ich muss eigentlich das andere bedienen. Und die Streckenwiederholungssperre verhindert dann eben, dass du andere Signale, die auf die Strecke in deinem Bahnhof zuweisen, nochmal bedienen kannst. Das macht eine Streckenwiederholungssperre, salopp gesagt. Also im Endeffekt tatsächlich, du hast nur eine Möglichkeit, entscheide dich für die richtige. Wenn du dich nicht für die richtige entschieden hast, hast du Pech gehabt. Mhm. Und so weit kommst du eigentlich gar nicht, weil da haben wir nämlich dann noch eben darunter für den Erlaubniswechsel, der wirkt nämlich mit einer, wer hätte es gedacht, Erlaubnissperre. Jetzt haben wir eine Erlaubnissperre auch noch dazu und die ist verbunden mit einer Anfangssperre, die mit dem Anfangsfeld wirkt. Das ist alles Mechanik, das ist alles pure Mechanik, die einfach nur tatsächlich mit, ja, mehr oder weniger, mein Ausbilder hat damals mal gesagt, Technik aus der Raumfahrt funktioniert. Es ist einfach nur ineinander verhakende Eisenteile, so blöd wie es klingt, weil anders sieht das auch gar nicht aus, die sich gegenseitig eben ausschließen. Und mit sowas hat man man muss ja sagen, jetzt sind mechanische Stellwerke der Einheit, die wir unterrichten, das sind Entwicklung 1926. Das heißt, so lange gibt's diese Technik schon. Und die Abhängigkeit des Streckenblocks war zwar erst ein paar Jahre später, aber den gibt's auch schon sehr, sehr lange so. Und da muss man sagen, das ist immer noch eben State of the Art. Das ist immer noch so, wie wir unsere Blocktechniken auch heute, wenn wir dann später auf die glasfreie Meldeanlage zukommen, trotzdem mitarbeiten. Auch da gibt es sowas Ähnliches wie diese Streckenwiederholungssperre, die einfach nur blockiert, ey, du darfst nicht fahren, weil da ist noch nicht die Voraussetzung getroffen, ich bin noch unter Verschluss. Da gibt es auch diese Anfangssperre an sich und auch diese sozusagen Erlaubnissperre, bloß virtuell.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum auch in der jetzigen Fahrdienstleiterausbildung, also wenn man jetzt Fahrdienstleiter lernt, dann lernt man immer noch diese klassische Systematik von mechanischen Stellwerken. Ist das richtig?
Ja.
Weil das halt die Konzepte, die da drin verbaut sind, eins zu eins auch, ja, im Extremfall in einem ESTW, in einem elektronischen Stellwerk, also umgesetzt sind.
Ja, genau so ist es.
Das ist ja schon ein bisschen lustig. Das, was wir gerade erklärt haben, das ist da draußen Stand der Dinge. Also bei ungefähr, was war die Zahl? 20% aller Stellwerke funktionieren noch genau so mit einem nicht selbsttätigen Streckenblock und einem mechanischen Stellwerk.
Richtig.
Und Tag für Tag zuverlässig, ne? Also ja. Es gibt ja immer wieder, ja, das ist unsicher. Nee, wenn die Menschen sich so halbwegs an das halten, was sie machen sollen, funktioniert das echt gut.
Das funktioniert sehr, sehr zuverlässig und es ist nach wie vor, wie ich schon gesagt habe, eben State of the Art. Es ist wirklich das, womit wir eben unsere Zugfahrten im Raumabstand sichern. Allein schon eben jetzt, wenn man da in Richtung Brandenburg beziehungsweise in Richtung, Brandenburg-Sachsen guckt, in Richtung Lausitz beziehungsweise in Richtung der Strecke entlang an der Grenze zu Polen hier zwischen Cottbus und Berlin, da gibt es noch so viele elektromechanische Stellwerke, die zwar eben Lichtsignale haben, aber das funktioniert trotzdem auch mit Mechanik, ne? Diese Abhängigkeit nach wie vor vorhanden und die sichern nach wie vor Zugfahrten im 2- bis 3-stelligen Bereich. Und das ist halt, Ich habe da jetzt letztens jemanden getroffen, fand ich ganz witzig. Ich war jetzt eben gestern eben unterwegs auf der Insel Rügen. Das erste Mal war ich zu Besuch auf Rügen und habe dann gleich mal auch sozusagen einen anderen Betreiber der Schienenwege, also nicht die Deutsche Bahn, sondern mal eben tatsächlich die Press besucht, die ja eben hier die Rübeländische Bäderbahn betreibt. Und da habe ich dann auch jemanden getroffen, der hat dann gesagt, ja, wir arbeiten nach wie vor auch noch mit der Technik eben auch in dem Bereich. Ich finde das einfach nur super. Und der hat gesagt, der brennt auch richtig dafür. Der hat gesagt, das ist einfach nur eine sehr zuverlässige Technik. Sie funktioniert einwandfrei. Und wir sind da die Hauptmagistrale für Güterverkehr, für Güterfernverkehr in Richtung Polen und eben Richtung Tschechien. Ja. So viele Autozüge. Ihr kauft euch einen neuen SUV beim Händler. Der kommt überwiegend über diese Strecke da rein, ne? Der sichert euer Auto damit, dass ihr dann das damit fahren könnt. Ich finde das mega, ne?
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, noch über ein kleines Thema sprechen, was man hier reinpacken kann. Du hast vorhin gesagt, ich krieg die Ausfahrt nicht gestellt, wenn nicht dieser Streckenblock weiß zeigt. Du nennst das immer, das hatte also ein Startfeld.
Anfangsfeld, genau. Also, Anfangsfeld heißt es.
Anfangsfeld.
Das ist das Anfangsfeld, genau.
Das Anfangsfeld.
Alles gut, alles gut. Im Endeffekt ist es ja das Startfeld, es ist bloß im Beamtendeutsch Anfang, ne?
Anfangsfeld. Ja, also, genau. Solange das Anfangsfeld nicht weiß zeigt, bekomme ich mein Ausfahrsignal nicht auf Fahrt.
Genau.
Was ist denn, wenn das klemmt? Aus Gründen kommt das Anfangsfeld nicht mehr auf weiß. Dem Nachbarfahrdienstleiter ist die Kurbel abgebrochen.
Dann greifen wir natürlich auf den Urschleim zurück, dann gehen wir wieder zum Telefon.
Genau, und was können wir jetzt machen?
Genau, wir melden dann, also wir führen dann ein spezielles Verfahren ein und das nennt sich, ihr habt die Meldung schon mal gehört, Rückmelden. Wir führen Rückmelden ein. Was kann man sich unter Rückmelden vorstellen? Genau das, was wir erklärt haben. Das Verfahren. Annahme, Abmeldung, Zugschluss gucken, Signal auf Halt, keine weiteren Fahrten können in den Abschnitt, in den Block, in den Raumabschnitt eingelassen werden. Der Zug ist auch an der bestimmten Stelle, die wir nach Papier definiert haben, dran vorbeigefahren, vollständig. Wir geben die Rückmeldung ab, wir fahren wieder fernmündlich.
Genau. Und dann muss natürlich der ablassende Fahrdienstleiter irgendwie noch einen Hack mit seinem Stellwerk machen, weil mechanisch ist ja jetzt verriegelt, dass das Signal auf Fahrt geht.
Genau.
Wie kriegt er jetzt den Zug da weg? Also ich als Lokführer fahre jetzt nicht einfach los.
Nee, das ist auch sehr gut so, denn du brauchst da von uns seit Jahrzehnten einen schriftlichen Befehl, eine schriftliche Weisung.
Also der Klassiker wäre jetzt, dass der Fahrdienstleiter wahrscheinlich damals, da er war ja noch vor Ort, hat er jetzt seinen Block genommen, hat seine Blaupause, sein Schwarzkohlepapier dazwischen gepackt, hat jetzt den schriftlichen Befehl ausgefüllt. Und ist dann runter zu mir zum Zug gegangen, hat mir das in der Hand gedrückt und hat dann noch eine Unterschrift von mir gewollt. Und dann hat er gesagt, jetzt darfst du mit dem Zettel fahren.
Ja, und 1935 war das noch einfacher, da hat er einfach eine Fahne genommen und er durfte dich wirklich am Signal vorbei winken.
Oh, okay.
Das, was damals bei Bad Aibling vermutet wurde von den wunderschönen Presseabteilungen, das war damals wirklich tatsächlich möglich. 1935 konntest du noch Züge am Signal vorbei winken.
Ja. Okay, nee, das geht natürlich mittlerweile nicht mehr, aber
zum Glück. Wobei die Österreicher, habe ich es wohl gelesen, die machen das noch teilweise auf bestimmten Strecken. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde es auch interessant so, ich meine, wie ungut fühlt man sich denn da, wenn man wirklich eben vom, auch wenn es Betriebspersonal ist, mit Warnweste an oder sowas, in der heutigen Zeit am Signal vorbeigewunken wird.
Ja, ich meine, früher sind wir auch losgefahren, nur weil der Schneider aus dem Fenster gewunken hat. Das ist...
Okay, ja, es ist einfach eine ganz andere Zeit, ne, genau.
Ganz andere Zeit kann man uns heutzutage nicht mehr vorstellen.
Ja.
Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt also von Strecken gesprochen, die keinen Streckenblock haben. Wir haben von Strecken gesprochen, die einen nicht selbsttätigen Streckenblock haben. Dann ist jetzt natürlich der nächste Schritt ein selbsttätiger Streckenblock.
Ja, was kann man sich denn unter einem selbsttätigen Streckenblock vorstellen? Sehr interessant. Der Zug blockt sich selbst. Der Zug sagt selber, ey, pass auf, dieser Abschnitt, dieser Raumabstand ist jetzt besetzt. Das ist selbsttätiger Streckenblock.
Das heißt, jetzt sind wir bei dem Thema Gleisfreimeldeanlage angekommen.
Definitiv, denn ohne Gleisfreimeldeanlage ist eine selbsttätige Streckenblockanrichtung wirklich nicht möglich.
Jetzt müssen wir hier wieder so einen Cut machen. Wir wollen nicht ganz so tief, weil wir könnten jetzt können wir richtig ausschweifen und uns noch 2 Stunden lang über Gleisfreimeldeanlagen unterhalten. Machen wir mal nicht. Wir bleiben mal bei der Formulierung. Ich fand das gerade sehr gut, dass du gesagt hast, der Zug blockt selbst. Wie er das macht, lassen wir jetzt mal außen vor.
Ja.
Aber der Zug macht das jetzt irgendwie selber.
Genau. Und der Zug entblockt sich auch wieder selbst. Also er stellt auch selber seinen sozusagen mehr oder weniger Semi-Rückblock. Ne? Mhm. In der Regel.
Ja. Nee, das frage ich nicht, weil das haben wir ja gerade gesagt.
Ja.
Darüber reden wir nicht. Wie geht das?
Kann ich mir vorstellen. Es ist auch ungemein interessant, aber wenn wir jetzt mit 3 Lagen Motorrelais und so um uns werfen, ne, also dann haben wir, glaube ich, 60% der Zuhörerschaft jetzt schon verloren.
Das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Ich sehe schon, hier wird es einen Teil 2 von geben. Aber wir bleiben mal dabei, der Zug blockt sich selbst. Und dann sind wir jetzt quasi so ein Stück weit in die Moderne gerutscht. Das ist natürlich um Längen sicherer, wenn jetzt nicht mehr der Fahrdienstleiter das irgendwie im Auge haben muss oder die Fahrdienstleiter sich das selber hin und her geben müssen. Die Strecke zeigt das jetzt einfach an. Bin ich besetzt oder bin ich nicht besetzt?
Genau. Wir fahren ja im Raum. Wir haben ja wieder gesagt, wir haben die Abschnitte des Raumes, wie lang der zu gehen hat. Irgendwo ja eben verschriftlicht, hoffentlich, nach wie vor.
Ja.
Nein, wir haben die verschriftlicht. Und dementsprechend haben wir dann auch eben die angesprochene Gleisfreimeldeanlage so verbaut. Und die wirkt dann eben mit Hilfe des Zuges so, dass der Zug eben sich selber auf Rot, also dass er selber die Strecke auf Rot schaltet, der Raum ist belegt, darf nicht reingefahren werden und selber dann aber auch wieder den Raum so, wenn er den verlassen hat, wieder auf Dunkel schaltet, ne? Oder eben bei modernen ESCWs auf Gelb, nicht besetzt. Mhm. Dementsprechend, du kannst bitte den nächsten schicken.
Und da wir außerdem auch noch eine Zugnummer-Meldeanlage haben, brauchen die Fahrdienstleiter jetzt auch nicht mehr miteinander reden.
Genau, richtig. Also Wenn wir die Zugnummer-Meldeanlage auch noch mit einbinden, dann brauchen wir noch nicht mal mehr miteinander reden, weil das ist sogar das Interessante bei der Zugnummer-Meldeanlage, wir haben da sogar nochmal einen Vorteil. Und zwar sehen wir jetzt wirklich jeden Raumabschnitt, welcher Zug da drin ist.
Ja, bisher muss der Fahrdienstleiter das im Kopf haben oder er schreibt es halt einfach auf. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, wenn wir da so ein Zugmeldebuch führen, dann kann ich da immer nachlesen, wo gerade welcher Zug ist.
Naja gut, ja genau, bisher hatten wir auch örtlich besetzte Blockstellen, ne? Also nicht selbsttätiger Streckenblock. Da hast du immer tatsächlich auch, wenn der Raum eben dann zwischen 2 Bahnhöfen nochmal mit einer Blockstelle besetzt ist, hattest du da auch eine örtlich besetzte Blockstelle. Die hat es dementsprechend auch dokumentiert, die hat es dementsprechend auch gemeldet, also oder beziehungsweise hat dementsprechend zugehört, gemeldet nicht unbedingt. Und das war einfach ein ganz anderes Level. Ne? Da hattest du wirklich noch an jedem Raumabstandsende, sagen wir mal, mindestens eine Person. Und das fällt ja bei einem selbsttätigen Streckenblock komplett weg.
Genau. Um das jetzt nochmal kurz gerade zu ziehen, um da nicht aneinander vorbeigeredet zu haben, wenn ich noch keine Zugnummermeldeanlage habe, sondern nur einen selbsttätigen Streckenblock, dann muss ich immer noch Zugmeldungen
machen. Dann muss ich immer noch Zugmeldungen machen, genau.
Genau. Erst wenn die Stellwerke untereinander sich die Zugnummern hin und her mitschicken, dann kann auch das Zugmeldeverfahren hinten runterfallen.
Genau.
Alles klar. Dann kommen wir so langsam, nähern wir uns, glaube ich, dem Ende. Jetzt habe ich hier noch auf der Liste so spezielle Arten von Streckenblöcken. Vielleicht können wir dazu noch 2, 3 Worte sagen. Wir haben noch einen Zentralblock, einen Selbstblock und einen automatischen Streckenblock. Womit möchtest du anfangen?
Das geht ziemlich schwer in die Technik an.
Versuch's oberflächlich zu machen.
Genau. Fangen wir einfach mal mit dem Selbstblock an. Ne?
Ja.
Also genau, fangen wir einfach mal mit dem Selbstblock an. Selbstblock ist eben so, der Raumabstand ist in dem Sinne, außer er ist von dem Zug belegt, immer freigegeben. Das heißt, die Signale zeigen immer Fahrt. Ne? Wenn ihr euch da auch mal hinstellt an die Strecke oder sowas, wenn ihr da mal so eine habt und das Blocksignal irgendwie zeigt, also das Signal zeigt immer Fahrt und ihr denkt, ach ja, da kommt ja gleich ein Zug, könnte nicht sein, weil eventuell ist es selbsttätiger Streckenblock mit Selbstblock, dann zeigt das Signal immer Fahrt. Außer das Gleis ist eben mit dem Zug belegt, dass der jetzt Signal deckt.
Ah, das heißt, dahinter steckt eigentlich ein ganz normaler selbsttätiger Block. Nur, dass der das Signal, was davor steht, quasi automatisch mitstellt. Abhängig davon, ob er belegt ist oder nicht. Ist er belegt? Signal halt. Ist er nicht belegt? Signal fahrt.
Genau. Ganz wichtig ist eben bei Selbstblock, da hat jedes Signal sein eigenes Hirn. Das steht dann eben in einem Kasten, meistens eben so eine Betontüte, also Betontüte, genau. Meistens eben so ein kleines Betonhäuschen neben dem Signal, das mit den anderen Signalen und eben den den Bahnhöfen dazwischen kommuniziert. Das heißt wirklich, die Technik ist vor Ort und schaltet sich selber eben weiter.
Man könnte sagen, bei dem Selbstblock steht das kleine Stellwerk direkt daneben.
Genau. So kann man es am besten sagen.
Man erkennt es auch daran, also wenn man an so einem Hauptsignal steht und sich fragt, ist das jetzt ein Selbstblock? Und daneben steht so ein kleines Betonhäuschen.
Jo.
Das ist eins.
Genau.
Und ja.
Zentralblock ist es genau das Gegenteil. Und zwar wirklich, dass die, deswegen auch zentral, ne? Beim Zentralblock ist die Stellwerkstechnik alles im selben Relaisraum oder Relaisschrank von auch dem Stellwerk, das betreut.
Also auch der Zentralblock ist wieder ein selbsttätiger Streckenblock. Nur, dass die Fähigkeit, das Signal zu stellen, jetzt nicht vor Ort neben dem Signal steht, sondern ja halt im Stellwerk mit verbaut ist.
Genau.
Der Zentralblock verhält sich auch so ein Stückchen anders als der Selbstblock.
Ja.
Du hast gesagt, der Selbstblock, da kann ich quasi am Signal ablesen, ob die Strecke frei ist, weil zeigt das Signal grün, ist die Strecke frei, zeigt das Signal rot, ist die Strecke belegt. Beim Zentralblock funktioniert das nicht ganz so.
Genau, beim Zentralblock sind die Signale, wenn keine Zugfahrt gerade stattfindet, grundsätzlich auf Halt.
Und sie werden durch einen, kennt ihr den Begriff des Grünanstoßes, quasi geschaltet. Das heißt, sie kriegen mit, ob der Block davor gerade eine Fahrstraße bekommen hat und werden dann quasi dadurch angeschubst und stellen sich dann weiter.
Genau, da haben wir einmal die fahrstraßenbewirkte Ansteuerung oder eben tatsächlich auch wieder der Zug selber kann das mit der Belichtmeldung der Kreisfahrmeldeanlage.
Ah. Ja. Und jetzt haben wir noch einen automatischen Streckenblock.
Sehr interessante Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, die Anzeige eines Fahrdienstleiters bei einem automatischen Streckenblock ist ein Pfeil. Es ist wirklich ein Pfeil. Es sind mehrere Pfeile, wenn du mehrere Blockstellen hast, mehrere Pfeile in der Reihe geschalten, die etwas anzeigen können, und zwar gelb und rot. Es ist aber ein selbsttätiger Streckenblock, der auch mit einer gewissen Gleisfahrmeldeanlage 42 Hertz funktioniert. Jetzt ist es aber wirklich so, dass ein automatischer Streckenblock wirklich nur die Überwachung hat, also das Stellwerkspersonal wirklich nur die Überwachung, gelb, rot. Und das sind Pfeile. Es sind noch nicht mal Signale abgebildet auf dem Stellpult. Es sind nur Pfeile.
Wo brauche ich denn das?
Das ist überwiegend in der ehemaligen DDR zu finden, also in den neuen Bundesländern. Genau, das ist eine Erfindung von WSSB. Weiß nicht, WSSB
war Weichen, das B war für Berlin,
genau.
Weichen und Signal... Berlin.
Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin. Ah, genau. WSSB. Und die haben diesen automatischen Streckenblock /AB70, weil 70er Jahre, ne, erfunden. Überwiegend eigentlich auch, um damit eben auch mit permissiv zu fahren. Das wurde auch noch einige Zeit umgesetzt, bis es dann irgendwann untersagt wurde.
Jetzt muss man ganz kurz permissives Fahren erklären. Das war, dass ich quasi eigenverantwortlich als Lokführer über ein halseigenes Signal fahren durfte unter bestimmten Voraussetzungen.
Genau. Das ist eine sehr interessante Geschichte und sie wird aber nach wie vor auch noch, also es wurde nur auf den Strecken dort eben untersagt. Wir haben das zum Beispiel bei uns bei der S-Bahn Hamburg, obwohl wir keinen automatischen Streckenblock haben, dürfen wir das nach wie vor machen. Wir fahren noch permissiv. Aber ich denke mal, das ist eine andere Geschichte, heben wir für uns wenn man anders auf. Und der automatische Streckenblock hat überwiegend auch dann dementsprechend diese wunderschönen Mastschilder gehabt.
Weiß, schwarz, weiß.
Genau, und mit Vorsignalfunktion dann eben das Weiß, Gelb, Weiße, was wir auch eben aus der DS kennen, ne? Bloß eben, dass es eine Vorsignalfunktion hat. Wie gesagt, ist mittlerweile auch aus der SIGVB und aus der Eisenbahnsignalordnung raus, ist mittlerweile auch aus Eisenbahn-Signalordnung, was einfach nicht mehr zugelassen ist. Ne? Wir haben genau, richtig. Das ist, diese Mastschilder gibt es auch nur noch bei den S-Bahnen in Berlin und Hamburg, weil da eben noch nach wie vor permissiv gefahren werden darf.
Ah, alles klar. Ja, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben erklärt, wie Streckenblöcke funktionieren. Ich bin begeistert. Ich hoffe, wir haben da einen relativ guten Überblick gegeben. Und ich finde, das ist der Auftakt zu einer längeren Serie, oder?
Gerne.
Ich glaube, da fallen uns noch ein, zwei Themen ein, wo wir den ein oder anderen blinden Fleck vom Zugfunk-Podcast beheben können und uns mal in die andere Richtung umschauen. Nicht nur aus der Perspektive des Lokführers. Frage, haben wir irgendwas hinsichtlich des Streckenblocks vergessen? Müssen wir noch irgendwas hinzufügen?
Ich könnte jetzt halt hintergrundmäßig sagen, aber das haben wir, darauf haben wir schon verwiesen, die gesamte Technik, die dahinter steckt.
Ja.
Vor allem beim selbsttätigen Streckenblock.
Also wir haben sehr viel Technik noch außen vor gelassen und wir haben natürlich den ganzen betrieblichen Quatsch auch außen vor gelassen. Ja. Also für den Fahrdienstleiter ist es unheimlich wichtig, handelt es sich um den nicht selbsttätigen Streckenblock oder selbsttätigen Streckenblock. So bin ich in das Thema gekommen, weil ich halt irgendwann angefangen habe, unser Regelwerk und auch das Regelwerk für die Fahrdienstleiter zu lesen, um halt zu verstehen, was die tun. Und da wird halt sehr oft bei den Regeln unterschieden, ja, bist du jetzt Fahrdienstleiter mit einem selbsttätigen Streckenblock oder mit einem nicht selbsttätigen Streckenblock? Und ich immer so, was? Genau, so hat meine Begeisterung oder mein Interesse für das Thema angefangen. Genau, also die betrieblichen Themen unterscheiden sich da noch ganz arg, aber das haben wir natürlich jetzt auch außen vor gelassen. Wir wollen ja hier niemanden zum Fahrdienstleiter ausbilden. Kommen wir noch ganz kurz auf die persönliche Ebene. Du bist nicht nur gelernter Fahrdienstleiter und bildest auch aus. Du machst auch privat noch so ein bisschen Eisenbahnvermittlung.
Ja, und zwar auf YouTube.
Du hast einen YouTube-Kanal. Richtig. Jetzt hier.
Ich habe einen YouTube-Kanal, genau.
Die Chance, 10 weitere Zuschauer zu bekommen.
Ja, mein YouTube-Kanal heißt GameboxT und da fahre ich Eisenbahnsimulatoren, überwiegend Train Simulator Classic, wenn man den kennt, der jetzt zwar in Sachen vor allem in Systemtiefe des Bahnbetriebs aus Sicht des Fahrdienstleiters nicht sehr viel bietet, aber doch aus Sicht, witzigerweise, ich sage jetzt mal aus oberflächlicher Sicht des Lokführers, doch relativ viel bieten kann, wenn man weiß, wie man es macht. Und da gebe ich immer so ein bisschen Content zu, eben witzigerweise, und fahre sozusagen als gelernter Fahrdienstleiter Züge, was manchmal auch ganz witzig ist.
Das glaube ich. Wir werden ihn natürlich entsprechend verlinken. So, Leute, jetzt seid ihr da draußen wieder gefragt. Wenn ihr Fragen habt, und ich wette, ihr habt ganz viele Fragen, dann schreibt uns an mail@zugfunk-podcast.de. Viel besser wäre es allerdings noch, wenn ihr direkt auf die Webseite zugfunk-podcast.de schaut und dort unter diese Folge eure Fragen kommentiert, dann sehen nämlich auch alle anderen das und wissen dann, oh, die Frage wurde schon gestellt oder Leute, hey, da habe ich schon eine Antwort drauf. Wir sind mittlerweile auch wieder auf Social Media, Mastodon. Ich weiß jetzt noch immer nicht genau, wie man das Handle da angeben muss. Ihr werdet uns finden, sucht einfach danach Zugfunk oder klickt auf unsere Webseite. Und da ist ganz oben ein Mastodon-Logo. So, sehr schön.
Sehr schön.
Mir hat Spaß gemacht. Das war ein wilder Ritt. Und ich hoffe, Tom, man hört dich mal wieder.
Gerne. Wie gesagt, also du hast ja auch, das habe ich ja auch in den Podcast-Folgen, die ich auch bisher immer so gehört habe, du hast da wirklich auch großes Interesse eben aus Sichten des Fahrdienstleiters eben mal so ein bisschen zu gucken, da mal ein bisschen zu hinterfragen und ja.
Man versteht das System Eisenbahn, glaube ich, nur, wenn man beide Perspektiven sich anschaut. Alles klar. Super. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Genau, mach's gut. Ciao.
Da fällt mir ein, dass ich eine Frage, die ich unbedingt noch stellen wollte. Vielleicht weißt du's. Ich hatte in einer letzten Folge berichtet, dass ich umgeleitet wurde durch das Donautal und dort mehrere mechanische Stellwerke hintereinander passiert habe und festgestellt habe, dass die scheinbar keine Durchfahrt stellen konnten. Und haben wir hier im Podcast uns gefragt, hatte das einen technischen Hintergrund?
Das hat einen technischen Hintergrund, der wahrscheinlich historisch gewachsen ist, weil es einfach damals nicht so gebraucht wurde und dementsprechend auch nicht so gebaut wurde.
Das heißt, der kann mechanisch im Stellwerk keine Durchfahrt stellen. Also sprich Einfahrt auf ein Gleis und gleichzeitig Ausfahrt auf demselben Gleis.
Richtig, weil das sich nämlich der Fahrstraßenhebel ausschließt. Du hast dann einen Fahrstraßenhebel, den du umstellen musst, um eben die Fahrstraßen mechanisch zu verschließen. Genau.
Ja.
Und diese Plus- und Minusverschlüsse, die heben dann mehr oder weniger auch die Durchfahrten auf. Also es ist nicht möglich, dann diesen Fahrstraßenhebel für die Durchfahrt einzustellen.
So einfach.
Ja, das schließt sich gegenseitig. Das ist, wie gesagt, Technik aus 1926. So funktioniert heute noch. Du, in dem Siemens 600-Stellwerk Nürnberg Hauptbahnhof kannst du auch keine Durchfahrten stellen auf den Bahnsteiggleisen.
Oh, alles klar.
Das fand ich auch ganz witzig, weil da wurden wir nämlich auch mal umgeleitet über Nürnberg Hauptbahnhof, weil doch da eben das Donautal, also eben zwischen Donauwörth und Augsburg Land unter im wahrsten Sinne des Wortes war. Da war ja die Strecke überflutet. dann wurden wieder umgeleitet und die Zugchefin hat abermals immer wieder gesagt, eben ganz, ganz wichtig, wir halten nicht in Nürnberg Hauptbahnhof, wir fahren daran vorbei, hat sie erst gedacht. Es kam ja dann doch anders, wir kamen dann eben über Nürnbergstein rein und sind dort durchgefahren und ich wusste ganz genau, wir kamen nämlich dann auf Gleis 8, wurden wir dann eben durch, also theoretisch stand dann unsere Durchfahrt, aber halt eben nicht. Wir mussten ganz kurz zum Halten kommen, weil eben Nürnberg Hauptbahnhof, das war nie vorgesehen vom Fahrstraßenprogramm her. Du kannst da keine Durchfahrt entstellen am Bahnsteig. Deswegen mussten wir da ganz kurz anhalten, haben sich die Fahrgäste vielleicht ein bisschen veralbert gefühlt, weil die Zugchefin hat sich ja wirklich Mühe gemacht, das zu sagen, hey Leute, passt auf, wir haben dafür nicht bezahlt, wir können da nicht halten, das kostet Geld, ne?
Ja.
Und solange du ja eben keine Nummer von der BZ hast, ne, keine Bearbeitungsnummer, darfst du da wirklich nicht halten, weil sonst hast du ja wirklich einen Haufen Kohle für. Deswegen. Aber es ist halt leider technisch nicht möglich und ja, da hat man es wieder gemerkt.
Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir ist klar, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Alleine der historischen Entwicklung der Zugmeldung kann man noch so viel mehr erzählen und erklären. Ich habe beim Bearbeiten der Folge noch das ein oder andere Thema gefunden. Zum Beispiel, dass Zugmeldungen auch über Morseapparate gemacht wurden. Und das gar nicht mal so wenig und noch sehr, sehr lange. Also bei der Reichsbahn hat man das noch bis in die 60er Jahre benutzt. All sowas konnten wir hier natürlich nicht mehr mit reinpacken. Ich hoffe, ihr konntet dem Sachverhalten ein wenig folgen. Ich habe am Ende der Folge nochmal ein Musterbeispiel für eine Zugmeldung zwischen zwei Fahrdienstleitern angehängt, so wie es in der idealen Welt ablaufen würde, damit ihr nochmal eine Vorstellung davon bekommt. Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als das, was ich auch schon in der Folge gesagt habe. Wenn ihr noch Feedback habt, Anmerkungen oder Korrekturen, vor allem aber, wenn ihr mehr von solchen Themen hören wollt, dann schreibt uns Feedback. Unter anderem an mail@zugfunk-podcast.de oder aber, noch viel besser, so dass es jeder mitlesen kann, in unserem Blog unter zugfunk-podcast.de findet ihr den Kommentarbereich zu unseren Folgen. Und wie schon erwähnt, sind wir mittlerweile auch auf Mastodon. Gut, dann bis zum nächsten Mal zu einer regulären Folge. Macht's gut. Tschüss.
Hier Bidorf.
Hier Fahrdienstleiter Adorf, Zugmeldung. Wird Zug 628 angenommen?
Zug 628, ja.
Zug 628, Adorf, voraussichtlich ab 15.
Ich wiederhole, Zug 628, Adorf, voraussichtlich ab 15.
Richtig.
Zugmeldung, Zug 628 in Bedorf.
Ich wiederhole, Zug 628 in Bedorf.
Richtig.